Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack.
Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe-Podcast-Folge. Ja, und heute ist wieder ein Experte bei uns zu Gast im Podcast. Und das ist der Dr. Uwe Platz. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich riesig, dass Sie uns heute ein bisschen Rede und Antwort stehen zur idiopathischen Skoliose. Sie sind ja tätig in der Schönklinik München-Harlaching, genauer gesagt in diesem medizinischen Versorgungszentrum und sind auch leitender Arzt des Wirbelsäulenzentrums. Und bevor wir da jetzt aber so richtig reinstarten ins Thema, interessiert die Hörerinnen sicher riesig auch. Wer sind Sie denn? Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, Arzt zu werden?
Ich wollte schon sehr früh in meiner Kindheit Arzt werden. Es gab in meiner Schullaufbahn in der früheren Kindheit sehr häufige Arztbesuche, so in der dritten, vierten Klasse. Und mich hat das immer sehr beeindruckt, wie die Ärzte mit mir damals umgegangen sind, dass sie letzten Endes jedes Kind oder jeden Menschen gleichermaßen behandeln und mit dem gleichen Respekt und mit dem gleichen Engagement. Und hatte da immer sehr, sehr gute Ärzte und sehr positive Erfahrungen gemacht. Und ich kann mich eben erinnern, dass in diesem Zeitraum in der dritten, vierten Klasse das erste Mal der Wunsch klar geworden ist, dass ich auch irgendwas in die Richtung machen will und Arzt werden will. Und später hat mich das dann auch immer, wenn ich medizinisch an meine medizinische Karriere gedacht habe, immer vorangetrieben, auch engagiert dabei zu bleiben in der Schule und Leistung zu bringen, damit ich dieses Ziel dann irgendwann erreichen kann, dann auch mal als Arzt zu stehen.
Also, cool, hört man sehr, sehr selten, dass man wirklich schon so früh ein Bild davon hat, was man später mal werden möchte und das dann auch natürlich wirklich durchzieht, sage ich mal.
So genau, wie es jetzt gelaufen ist, dass ich Chirurg geworden bin oder sogar Skoliosechirurg, das hatte ich natürlich noch nicht in der Vorstellung. Das sind eher so diffuse Vorstellungen als Kind, dass man als Hausarzt oder irgendwie Hausorthopäde arbeitet. Aber es kommt halt dann immer so das eine zum anderen.
Ja, das führt natürlich dann gleich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie sich auf Skoliosen spezialisiert haben?
Also angefangen in meiner medizinischen Tätigkeit habe ich in der Kinderchirurgie, damals im Uniklinikum Lübeck, weil ich irgendwas Chirurgisches machen wollte und mit Kindern sehr gut umgehen konnte und viel Spaß hatte an der Arbeit mit Kindern, habe ich eben mit Kinderchirurgie angefangen. Das hat allerdings im Verlauf doch zu ein bisschen Unzufriedenheit geführt, weil die Kinderchirurgie ist zwar ein sehr, sehr schönes Fach, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber ein sehr vielfältiges Fach. Sie müssen praktisch die Kinder Abdominalchirurgie genauso machen wie die Kinder Urologie, die Kinder Traumatologie und sich dann wirklich speziell in ein Thema hinein zu fuchsen und da wirklich eine große Expertise zu erlangen, das ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Und da ist dann relativ bald der Wunsch gereift, etwas spezifischer zu werden, und da mich die Kinderorthopädie bzw. Kindertraumatologie am meisten interessiert hat, hatte ich dann eigentlich die Vorstellung, den Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie zu machen und dann Kinderorthopädie zu machen. Dass es dazu dann nie gekommen ist, liegt an meinem damaligen Mentor Professor Heilen, den ich dann in meiner orthopädischen Stelle in der Schulklinik in Neustadt kennengelernt habe, der ja wirklich eine absolute Koryphäe in der Skolioseversorgung ist und mich da sehr, sehr stark beeinflusst hat und dann eben auch von der Versorgung von Skoliosen fasziniert hat. Und da bin ich dann auch dabei geblieben.
Muss ich gleich einhaken, und zwar Professor Halm, das wissen, glaube ich, auch die wenigsten Podcast-Hörerinnen, weil es schon relativ lang her ist. Aber Professor Halm war sogar auch schon im Podcast zu Gast. Also alle, die die Folge noch nicht kennen, mal geschwind bei Spotify eingeben, Professor Halm und Skoliosehilfe, dann kommt die Folge. Das war auch eine richtig, richtig spannende. Was macht denn überhaupt dieses Skoliosefeld eigentlich so besonders?
Also das Besondere ist, das ist ein hochkomplexes Feld, also sowohl operativ gesehen ist die Skoliosechirurgie eine komplexe Chirurgie. Auf der anderen Seite ist es so, dass es aber auch in der Gesamtbetreuung ein sehr komplexes Feld ist. Ja, also sie betreuen die Patienten über einen sehr, sehr langen Lebenszeitraum, die meist häufig auch sehr junge Patienten sind, und betreuen das die Kinder mit konservativer, genauso mit operativer Therapie. Sie sind involviert in das ganze Gefüge der Familie und der Umgebung und haben bei Skoliose-Patienten noch das seltene Vergnügen, sozusagen den Patienten sehr, sehr ganzheitlich zu behandeln und über eine sehr lange Dauer. Mhm. Und das bedingt dann eine sehr starke Arzt-Patienten-Beziehung, was nicht immer positiv ist, aber meistens positiv ist. Und am Ende, weil das prognostisch auch bei guter Therapie in der Regel sehr positiv ist, auch sehr zufriedenstellend ist, die Patienten und die Familien entsprechend zu beraten und zu behandeln. Mhm. Und das ist bei der Skoliosechirurgie eben ziemlich, ziemlich einmalig.
Sie haben es jetzt auch schon angesprochen, Sie betreuen ja sowohl konservativ als auch operativ. Und ich glaube, oder das, was ich immer auch mit den Gesprächen mit Betroffenen bemerke, ist, dass oftmals dieses Vorurteil da ist, ja, in Kliniken, da wird ja nur operiert oder da wird ja nur die OP empfohlen. Vielleicht können Sie uns da kurz einen Überblick geben, also wie viele Skoliose-Betroffene betreuen Sie denn generell und wie ist denn da so die Aufteilung, mit die Sie konservativ betreuen und welche, wo dann wirklich halt die OP zur Sprache kommt und dann durchgeführt wird?
Also wir haben natürlich als operatives Zentrum schon einen höheren Anteil an Patienten, die explizit mit den Wunsch einer Operation zu uns kommen. Ja, das heißt, das ist sicher nicht höher als in anderen Kliniken oder in anderen Praxen, wo alle Patienten aus der Umgebung sozusagen Skoliosen hinkommen. Hier ist es so, dass ich schätze mal so in etwa von 10 Patienten, die wir sehen in der Skolioseambulanz, einen etwa zur OP indizieren. Also so ungefähr eine 10%-Quote zur Indikationsoperation. Alle anderen werden konservativ behandelt mit Korsetttherapie, Physiotherapie und so weiter.
Mhm. Genau. Und wie viele Skolis sehen Sie das so in einem Monat oder einem Jahr? Haben Sie das schon mal nachgezählt?
Ich habe es hier, seit ich in München-Hallaching ehrlich gesagt noch nicht nachgeprüft. Ich bin tatsächlich erst ein Jahr in München-Hallaching. Ich war davor im Uniklinikum Dresden. Da war die Zahl von ambulant behandelten Skoliosen so um die 600 pro Jahr. Und die Zahl der operierten Skoliosen 50 bis 60 pro Jahr. Mhm. Und jetzt in meinem ersten Jahr in München-Hallaching, das sozusagen jetzt im September endet, ist es so, dass ich ungefähr so 50 bis 60 Skoliosen auch operiert habe. Ja.
Mhm. Okay, wow. Das ist nämlich auch immer eine Frage, die ich bekomme und ich denke auch für die Betroffenen oftmals ganz wichtig, wenn man sich wirklich mit dem Thema OP auch auseinandersetzt. Wie viel Expertise ist denn wirklich da bei diesem Chirurg? Wie viel ist denn viel bei Skoliose-OPs? Und ich glaube, da einen Anhaltspunkt zu haben, hilft den Hörerinnen auch schon richtig weiter. Gut, wir haben uns ja heute vorgenommen, das Thema idiopathische Skoliosen. Und da wir im Podcast ganz, ganz viele unterschiedliche Hörerinnen haben, von gerade frisch diagnostiziert, und das ist vielleicht die erste Podcast-Folge, die sie hören, bis hin natürlich schon zu alten Skoliose-Hasen, sage ich mal, möchte ich trotzdem ganz zu Beginn mal starten. Und zwar, was ist denn überhaupt eine idiopathische Skoliose und wie grenzt sie sich auch so von anderen Skolioseformen ab?
Also kurz gesagt ist die idiopathische Skoliose die Skoliose, von der wir nicht genau wissen, woher sie kommt. Deshalb der Name idiopathisch, das ist immer sozusagen, wenn der Arzt keine Ahnung hat, was die Ursache ist, dann nennen wir es im Grunde genommen idiopathisch. Ganz so sehr im Dunkeln tippen wir heutzutage nicht mehr. Wir wissen mittlerweile viele Faktoren, die die idiopathische Skoliose bedingen. Aber im Großen und Ganzen ist es immer noch so, dass es keinen einen Auslöser dafür gibt. Und davon abzugrenzen sind eben die sekundären Skoliosen, das heißt die Skoliosen, die durch irgendeine Ursache bedingt sind, die zum Beispiel angeboren sind durch Fehlbildungen der Wirbelglocken, die durch primäre neurologische Grunderkrankungen zustande kommen, die durch Trauma oder Tumor zustande kommen. Das alles ist das Feld der sekundären Skoliosen. Ja, und die Alle übrigen, die keine Ursache, keine Primärursache, keine klare Ursache haben, sind die idiopathische Skoliose. Und da ist die Ursachenforschung mittlerweile so, dass man schon im multifaktoriellen, also durch viele Faktoren bedingten Ursachenbild ausgeht. Es ist relativ klar, dass es eine gewisse genetische Komponente dabei gibt, weil wir eine klare familiäre Häufung haben. Und auch bei Zwillingen beispielsweise, fast immer bei beiden Zwillingen dann Skoliosen auftreten. Und deshalb ist es relativ eindeutig, dass es irgendeine genetische Komponente gibt. Wir wissen aber nicht, wir können kein Gen benennen, das ursächlich jetzt dafür verantwortlich ist, sondern wahrscheinlich sind es viele Genmarker, viele Veränderungen, die letzten Endes die Veränderung bedingen. Das Zweite sind hormonelle Störungen, die in der Diskussion sind. Im Melatonin- und Östrogen-Haushalt, die wahrscheinlich ein gewisses Fehlwachstum im Bereich der Wirbelsäule bedingen. Und die Theorie, die man sich so mechanisch zurechtgelegt hat, ist, dass es im Prinzip ein Überwachstum, ein überwiegendes Wachstum der vorderen Säule im Vergleich zur hinteren Säule, also der Bandscheiben und der Wirbelkörper gibt. Und die hintere Säule wächst normal und dadurch kommt es dann zu einem Verdrehen der Wirbelsäule und dann eben auch zur Entwicklung der Skoliose. Und die sieht fast auch immer gleich aus, die Skoliose. Also die allermeisten Skoliosen sind ja auf der rechten Seite, also nach rechts gewölbt, an der Brustwirbelsäule. Das ist fast, eigentlich fast immer so. Wenn es nach links geht, muss man sich immer fragen, warum das so ist und ob es nicht doch eine nicht idiopathische Skoliose ist. Weil das eben biomechanisch so ist, aufgrund der Position des Herzens und der Gefäße, dass dann eben diese Rotation fast immer zu dieser Rechtskonvexität im Bereich der Brustwirbelsäule führt.
Und so der, wie soll ich sagen, das Verhältnis zwischen den idiopathischen Skoliosen und auch den Sekundärskoliosen, die meisten sind ja doch idiopathisch, oder?
Über 80% bezeichnen wir als idiopathisch, ja.
Okay, dann eine Sache, da haben wir auch in der Vorbereitung drüber gesprochen und Sie meinten auch, das ist Ihnen ein extrem wichtiges Thema. Das ist ja bei den idiopathischen Skoliosen auch das Thema Früherkennung. Also wie schnell schaffen wir es wirklich, die Skoliose zu diagnostizieren? Ich habe immer wieder im Podcast auch Fälle, wo teilweise erst mit 30, 40 Grad Kopfwinkel überhaupt die Erstdiagnose gestellt wird. Warum ist das so schwer?
Das ist deshalb so schwer, weil das Auftreten der Skoliose ist in aller Regel im pubertären Wachstumsschub. Ja, wir haben da eine Zeit von so 2-3 Jahren ungefähr, wo dieser, wenn das Growth Velocity Peak, also wo der pubertäre Wachstumsschub ist. Und in diesem Zeitrahmen ist es so, dass die Skoliose sich primär eigentlich in der Regel entwickelt und man da auch häufig ein relativ rasantes Voranschreiten der Skoliose hat. Das heißt, das kann innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr können es mal 20, 30 Grad oder auch mehr sein, was die Skoliose zunimmt. Und das zweite Problem ist dann, dass das ein Alter ist bei Jugendlichen, wo sie sich zunehmend aus ihrem Familiengefüge zurückziehen und nicht mehr jeden Tag nackig vor Mama oder Papa im Badezimmer stehen, sondern selber ins Bad gehen und häufig lange Kleidung tragen und so nicht mehr körperlich zu sehen sind. Und man selber sieht die Skoliose an sich nur relativ schlecht. So dass wir meistens tatsächlich auf Screening Angebote angewiesen sind und das sind dann entweder ist es so, dass die aus anderen Gründen zu Orthopäden gehen und dann zufällig die Skoliose festgestellt wird oder es sind eben Schuleingangs- oder J-Untersuchungen. Es gibt diese freiwilligen Vorsorgeuntersuchungen im Jugendalter, diese J-Untersuchungen, die aber auch eine sehr große Zeitspanne haben. Ja, und aus diesen J-Untersuchungen kriegen wir auch viele Patienten geschickt. Aber das ist dann eben manchmal auch schon sehr, sehr spät, ja, weil die Skoliose prinzipiell eben schon seit einem Jahr oder seit 3-4 Jahren besteht. Und das ist eben das große Problem, dass wir kein Screening-Angebot haben, das verpflichtend ist und kein Screening-Angebot haben, das engmaschig genug ist, um die Skoliose zum richtigen Zeitpunkt zu erfassen. Am liebsten hätten wir ja, dass wir die Diagnosestellung im sehr niedrigen Winkelgrad zwischen 10 und 20 Grad haben. weil wir dann die allerbesten Therapieoptionen haben. Wir können die Skoliose beobachten, wir können Physiotherapie machen und wir können, sobald wir eine Zunahme sehen, Korsetttherapie frühzeitig initiieren, wo dann die Korsetttherapie auch noch gut hilft. Wenn wir hingegen einen Patienten haben, der schon eine Ausgangskrümmung von 30 oder 40 Grad hat, haben sie ein wahnsinnig hohes Risiko, dass die Korsetttherapie fehlschlägt und es dann doch letzten Endes irgendwann zu einer Operation kommt.
Ja, ich komme auch gerade vom Bundesverband Skoliosetag-Treffen und da war das natürlich auch ein Riesenthema, wo auch der Verband, glaube ich, immer versucht, auch dahinter zu sein, dass es so wichtig wäre, vielleicht eben in diesem frühen Teenageralter wirklich auch eine verpflichtende Untersuchung zu haben, wo man einfach diese Vorbeugetests, Adams-Test etc. einfach machen kann, um vielleicht solche Fälle auch schon frühzeitig zu erkennen. Gibt es sonst noch irgendwelche Themen, wo Sie sagen, das würde wirklich helfen, wenn das im Alltag bei Jugendlichen mehr eingebaut werden würde, weil dann könnte man das früher abfangen? Oder sind es wirklich nur diese standardisierten, relativ, sage ich mal, vom Staat auch vorgegebenen Untersuchungen, die da eigentlich das Beste bewirken?
Nein, die Familien können natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit zeigen. Ja, das heißt, wenn einem irgendwie eine Asymmetrie der Schulter ausfällt, wenn einem auffällt, dass wenn sich das Kind nach vorne beugt, dass sich da irgendwo ein Buckel wölbt, dass man das nicht abtut, sondern dass man das ernst nimmt und dann entsprechend ärztliche Hilfe aufsucht, um dann auch letzten Endes das abklären zu lassen. Da kommt nicht immer da was dabei raus, aber eben häufig ist es schon so, dass die Eltern dann im Urlaub am Strand gesehen haben, ja, irgendwo liegt eine Asymmetrie vor, die Taille ist nicht ganz gerade oder es gibt eben diesen typischen Rippenbuckel und dann deshalb zum Arzt gegangen sind. Also da hilft es sehr, wenn die Familie auch aufmerksam ist, ja.
Und dann natürlich auch gleich ins Handeln kommt, weil ich glaube, das ist oftmals auch, höre ich so in den Gesprächen immer heraus, uns ist es eh aufgefallen, aber es hat halt dann vielleicht noch mal ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis wir endlich damit zum Arzt gegangen sind.
Genau, das ist natürlich heutzutage auch immer nicht ganz einfach, da rechtzeitig und beim richtigen Arzt Termine zu kriegen. Das ist auch richtig. Bei Kindern und Jugendlichen ist der Kinderarzt immer noch ein relativ guter Ansprechpartner, weil die tatsächlich durch ihre Facharztausbildung, durch diese Ausbildung auch zum Screening zumindest mal so geschult sind, dass sie den Adams-Test können und kennen und dann schon mal unterscheiden oder meistens zumindest unterscheiden können, liegt da eine gewisse strukturelle Skoliose vor, die abgeklärt werden muss oder nicht. Und dann entsprechend auch weiterverweisen. Und meistens wissen die Kinderärzte auch, an wen sie gut schicken können. Das heißt, welche Ärzte eine wirkliche Skoliose-Diagnostik anbieten. Also so ist es, wenn man beim konventionellen Orthopäden landet, der jetzt nicht unbedingt mit Skoliose vertraut ist, macht der auch nichts anderes, als den Patienten letzten Endes weiterschicken an eine entsprechende spezialisierte Einrichtung, weil die auch die technischen Voraussetzungen mit Ganzwirbelsäulen, Röntgenbildgebung und sowas haben die überhaupt nicht, um die entsprechende Diagnostik und dann auch weitere Therapie zu übernehmen.
Da sind wir gerade beim nächsten Thema auch angekommen, wie man denn überhaupt eine idiopathische Skoliose wirklich auch diagnostiziert. Oftmals höre ich tatsächlich immer noch, mein Arzt hat gesagt, ich habe Skoliose, aber Röntgenbild, nee, habe ich keins.
Ja, das ist, ich sag mal zumindest, das ist zumindest nicht der Standard. Das sollte nicht der Standard sein. Das Röntgenbild ist heutzutage immer noch der Goldstandard in der tatsächlichen Skoliose-Diagnostik. Es ist so, dass wenn wir eine strukturelle Skoliose vermuten, sollte man ein Röntgenbild machen und das sollte auch ein Ganzwirbelsäulen-Röntgenbild sein. Ja, weil nur dann kann man tatsächlich die tatsächliche Form der Skoliose und ob es eine komplexe oder weniger komplexe Skoliose ist und so weiter, kann man eigentlich nur dann zuverlässig einschätzen. Alle anderen bildgebenden Verfahren, was man so hört, Rasterographie, womit Nichtprojektion von Licht auf den Rücken gearbeitet wird, so sind keine Standardformen der Diagnostik. Auch das MRT ist keine Standardform der Skoliose-Diagnostik. weil ein MRT ja auch eine Liegenduntersuchung ist, wo die Skoliose, gerade wenn sie leicht ist, nahezu verschwindet. Also das Röntgenbild ist nach wie vor die Standarddiagnostik in der Skoliose-Therapie.
Und wenn jetzt jemand zu Ihnen in die Sprechstunde kommt und Sie haben eben den Verdacht auf die Skoliose, röntgen Sie da sowohl frontal als auch sagittal, also sprich von vorne als auch von der Seite ein Bild? Oder sagen Sie, das kommt ein bisschen drauf an und manchmal mache ich nur eins von vorne?
Auch da gibt es einen ganz klaren Standard in der Eingangsdiagnostik. Also wenn noch nie eine Diagnostik erfolgt ist, muss immer ein Bild in zwei Ebenen erfolgen, weil wir auch ausschließen müssen, dass es andere Erkrankungen gibt. Ja, also wir müssen ja letzten Endes immer beweisen sozusagen, dass es eine idiopathische Skoliose ist. Ein sehr gutes Beispiel habe ich von einer Patientin, die vor einigen Wochen in meiner Sprechstunde war. Die war über 2 Jahre bei einem niedergelassenen Orthopäden, der sie wegen der Skoliose behandelt hat, die auch immer wieder Rückenschmerzen hatte, hat aber nie ein Röntgenbild gemacht, sondern hat immer nur eine Rasterstereografie gemacht. Und nach 2 Jahren kam sie in meine Sprechstunde und hat ihr erstes Röntgenbild erhalten. Und da hat sich dann gezeigt, dass sie zwar schon eine Skoliose hat, die aber ziemlich leicht ausgeprägt war, aber vor allem ein dritt- bis viertgradiges Wirbelgleiten an der unteren Lendenwirbelsäule hatte. Und es ist natürlich eine Katastrophe, wenn man sowas nicht rechtzeitig detektiert, weil man immer davon ausgegangen ist, dass es nur in Anführungsstrichen ein idiopathisches Skoliose ist.
Ich verstehe, ja. Also ich hoffe, es ist genau rübergekommen jetzt, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir einmal sozusagen auch diese wirkliche Klarheit haben, womit wir es zu tun haben. Ja, dann gibt es ja sowas wie die Therapieleitlinien. Die sind ja in Deutschland auch, sage ich jetzt mal, relativ neu herausgekommen, die S3K-Leitlinien. Die sind aber allerdings ja nur für die Kinder und Jugendlichen, oder?
Also die sind nur beschränkt auf die Adoleszenten-Skoliose, genau. Also ausschließlich für die pubertären Skoliosen ab dem 10. Lebensjahr, ja. Genau.
Mhm. Da werden auch die konservativen Maßnahmen ja mitbesprochen, also die Physiotherapie und Korsetttherapie und natürlich auch die OP. Können Sie uns da vielleicht mal kurz so ein paar Anhaltspunkte geben, je nachdem natürlich auch, wie der Kopfwinkel ist oder hängt es immer nur mit dem Kopfwinkel zusammen? Wie geht man vor in der Therapie oder gibt es auch noch andere Faktoren, wie auch beispielsweise die mentalen Voraussetzungen. Man sieht das ja oft bei Skoliose-Familien, die dann beim Arzt wirklich sitzen. Da sieht man ja auch ein bisschen in die Familiendynamik rein oder auch in welchem pubertären Entwicklungsstadium Kinder gerade sind. Woran hängt das denn alles, die optimale Therapie für einen Patienten zu finden?
Also die S2K-Leitlinien, die orientieren sich natürlich sehr, sehr stark an den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es aktuell so gibt und hält sich entsprechend sehr, sehr stark an Winkelgraden und Wachstumsreserven und so weiter fest. Ja, das heißt, dieses Drumherum, gerade dieses der Einflussfaktor von Familie und so weiter, das wird da relativ wenig betrachtet. Das soll ja auch eher ein wissenschaftlicher Leitfaden sein, die Therapie der Adoleszenzskoliose, in die richtige Richtung zu bewegen. Und da ist relativ klar vorgegeben, in welchen Winkelgraden man zu welcher Therapie greift. Das heißt, unter 20 Grad üblicherweise Beobachtung und Physiotherapie, ab 20 Grad in der Regel Korsetttherapie und dann bei über 40 Grad letzten Endes die Beratung zur Operation. Es ist genauso festgelegt, wie das Korsett aussehen soll, also auf welcher Bauweise das Korsett sein soll, wie viel das Korsett getragen werden soll, also über 18 Stunden am Tag, um die bestmögliche Wirksamkeit zu erreichen. Und da gibt uns die neue S2K-Leitlinie schon sehr, sehr detailliert vor, wie so eine Therapie bei Skoliose-Patienten aussehen soll.
Und wie unterscheidet sich das Ganze dann in der Praxis? Weil dann, glaube ich, wird man ja schon auch als Arzt natürlich mit ganz unterschiedlichen Fällen konfrontiert. Und dann ist es vielleicht nicht mehr so einfach zu sagen, ach, es sind jetzt die 20 Grad oder es sind die 22 Grad. Sind da die Grenzen nicht doch manchmal ein bisschen fließend oder wie sehr muss man da eingehen auf die unterschiedlichen Situationen?
Ja, die Grenzen sind natürlich fließend, sehr fließend, und die S2K-Leitlinien sind ja auch nicht in Stein gemeißelte Therapievorgaben, sondern es sind ja letzten Endes eben Leitlinien. Und zum Beispiel ist es so, dass ich die Korsetttherapie bei jungen Patienten, die eine Skoliose haben von nur 15 Grad, auch trotzdem manchmal schon als indiziert ansehe, obwohl die Leitlinien das noch nicht so sind. Weil ich auf dem Röntgenbild auch bei 15 Grad häufig schon sehen kann, dass das eine Skoliose ist, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zunahme zeigen wird. Und bei viel Wachstumsreserve ist es dann durchaus so, dass ich dann eben auch schon bei jemandem mit einer 15 Grad Skoliose mit einer Korsetttherapie starte. Auf der anderen Seite ist es in die andere Richtung so, dass bei Patienten, die deutlich über 40 Grad haben und noch Wachstumsreserven haben und auch keine operative Therapie wollen, dass ich da durchaus auch bereit bin, mit den Patienten nochmal den Weg der konservativen Therapie zu gehen und zu versuchen, die Korsetttherapie in der Form zu optimieren, dass man zumindest ein bestmögliches Ergebnis rausholt, das vielleicht dann auch im späteren Erwachsenenalter stabil sein kann. Also man muss da sehr auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten eingehen, und das soziale Umfeld spielt eine große Rolle, die Unterstützung der Familie spielt eine große Rolle, die gerade emotionale Situation des Patienten spielt eine große Rolle. Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich und individuell, den richtigen Weg für den Patienten zu finden.
Ich bin ja immer ein totaler Fan von Mustererkennung. Also was ich damit meine ist, ich habe in meinen psychosozialen Beratungen auch ganz viele Betroffene und auch Familien natürlich zu Gast und ich finde es immer extrem spannend, wie unterschiedlich die Dynamiken sind und auch wie unterschiedlich die Betroffenen dann mit dem Korsett beispielsweise umgehen. Für die einen ist das absolut kein Problem und das passt alles wunderbar. Und für die anderen ist es natürlich nach einer gewissen Zeit natürlich. Am Anfang freut sich niemand, das ist ganz klar. Und für die anderen ist es selbst nach einem Jahr, nach 2 Jahren immer noch eine extreme Herausforderung. Haben Sie da auch, weil Sie jetzt schon noch so viele Skoliose-Betroffene auf Ihrem Weg betreut haben Sie da irgendwelche Muster erkannt? Weil ich liebe es immer zu erkennen, hey, was hilft denn den Betroffenen wirklich damit umzugehen? Was berichten Sie oder vielleicht sieht man auch was in der Familiendynamik, was unterstützt die Betroffenen und was hemmt eher? Haben Sie da aus Ihrer Sicht als Arzt irgendwelche ja, Muster herausfinden können?
Also ist es so, dass in diesem Alter, in dem die Patienten, üblicherweise sind ja Patientinnen gerade sind, die häufig eben sehr schwere emotionale Phase durchmachen, weil sich sehr, sehr viel in ihrem Leben ändert und auch im Familiengefüge sehr, sehr viel ändert. Und ist es meistens so, dass es Patientinnen gibt, die ein sehr enges familiäres Bindungsverhältnis zu Eltern haben und ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu den Eltern haben, die dann auch letzten Endes bereit sind, diesen Kampf gegen die Skoliose vollumfänglich aufzunehmen und dann die Korsetttherapie auch mit guter, hoher Compliance durchzuführen. Und dann gibt es eben die, bei denen das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Patienten gestört ist im Rahmen der Pubertät, und die Patientinnen das Gefühl haben, dass sie von ihren Eltern und dann letzten Endes auch vom Therapeuten dazu gezwungen werden, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht wollen, und die Sinnhaftigkeit dahinter selber nicht so richtig verstehen, weil ganz andere Dinge für sie in ihrem Kopf und in ihrem Leben eine größere Rolle spielen. Ja, wie sehe ich mit dem Korsett aus? Ja, wie beurteilen meine Freunde mich, wenn ich dieses Korsett trage? Und es ist unangenehm und man schwitzt darunter und so weiter. Und das hat dann viel höheren Stellenwert. Und dadurch, dass die Eltern schon lange nicht mehr es schaffen, den Patientinnen zu vermitteln, was wichtig und was nicht wichtig ist, weil eben die Kommunikationsbasis irgendwie nicht mehr stimmt, ist es dann schwierig, diesen Patientinnen beizubringen, dass es wirklich wichtig wäre, das Korsett zu tragen. Und da ist es für mich ein wichtiges Tool, zu versuchen, diese Patientin zu begeistern, mal schon eine Reha-Behandlung, weil sie da aus ihrem primären sozialen Rahmen rausgenommen werden, in einen sozialen Rahmen, in dem viele andere Betroffene sind, die alle unterschiedliche Arten haben, mit ihrer Erkrankung umzugehen. Und das erhöht manchmal das Bewusstsein für das Krankheitsbild und für die Wichtigkeit der Therapie. Und dadurch habe ich häufig erreicht, dass zumindest eine Grundcompliance mit der Konzepttherapie erfolgt.
Ja, also ich kann das nur unterschreiben. Ich höre das immer re regelmäßig von Betroffenen, wie viel das hilft. Ich kann mich auch an mich selbst erinnern, wie ich mit 12 Jahren das erste Mal auf Reha war und ich wollte dort nicht hin. Ich wollte dort nicht hin. Meine Mutter musste mich praktisch dorthin schleifen. Und dann aber nach den ersten paar Tagen war ich super happy, dass ich dort bin und bin dort fast vom Hocker gefallen, als ich auf einmal andere Betroffene mit Korsett gesehen habe, die da im Speisesaal, als wäre es das Natürlichste auf der Welt, ohne irgendwas drüber anzuziehen, da herumgegangen sind. Und das war für mich schon so ein bisschen augenöffnend. Und ich denke auch ein zweiter ganz wichtiger Faktor, den man auf Reha lernt, und ich glaube, den kann man einfach in einer 20 Minuten Physiotherapie gar nicht leisten. So gut kann der Physiotherapeut gar nicht sein, ist, dass sich ja die Kliniken dann auch wirklich extrem viel Zeit nehmen, das Krankheitsbild auch wirklich zu erklären.
Absolut,
Und dass da
genau.
dann wirklich ein Verständnis dafür entsteht und man das, ja, Korsett vielleicht dann trotzdem jetzt nicht das liebste Teil ist, aber trotzdem diese Sinnhaftigkeit verstanden wird und so, okay, das ist jetzt mein Personal Trainer, das ist jetzt ein Tool, das benutze ich jetzt und ich werde es mir selbst danken. Aber dazu ist natürlich die intrinsische Motivation ja, vonnöten. Okay.
Absolut.
Jetzt haben wir viel gesprochen eben über die Kinder und Jugendlichen. Wie sieht das denn jetzt bei Erwachsenen aus? Also ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Thema, das ist total, wird oftmals leider stiefmütterlich behandelt, denn es gibt diese Therapieleitlinien nicht, und viele Betroffene sagen mir dann, ja, Conny, ich weiß nicht, ich höre eigentlich immer nur, ja, was wollen Sie von mir? Sie sind ausgewachsen, wenn Ihnen die Physiotherapie und ein paar Schmerzmittel nicht mehr hilft, ja, dann gibt es dann nur mehr die OP als Ausweg und wenn Sie das nicht wollen, ja, dann kann ich Ihnen leider auch nicht helfen. Ist es wirklich so schwarz-weiß, wie das oft dargestellt wird?
Es ist ja nie ein Schwarz-Weiß. Es gibt ja immer graue Stufen. Ja. Also grundsätzlich ist es schon so, dass wir natürlich wollen, unser Idealziel in der konservativen Therapiebehandlung bei Kindern ist, dass wir am Ende des abgeschlossenen Wachstums eine stabile Kurve haben, die unter 40 Grad ist. Weil wir da wissenschaftlich die größte Sicherheit haben, dass es ein Befund ist, der stabil bleibt und der wenig Beschwerden macht. Nicht keiner, aber im Vergleich zur Normalbevölkerung vergleichbar, die Häufigkeit von Rückenschmerzen und anderen Problemen. Und deshalb ist das letzten Endes immer das Ziel, weil wir natürlich wollen, dass die Kinder nicht in die Situation kommen, dass sie später im Erwachsenenalter sich praktisch bis zum Ende ihres Lebens mit der Skoliose beschäftigen müssen. Also es gibt durchaus Patienten, die am Ende ihrer Kindheit und nach abgeschlossener konservativer Behandlung der Skoliose im Jugendalter mehr als 40 Grad Skoliose haben, die trotzdem aber nicht automatisch eine OP-Indikation, eine zwingende OP-Indikation darstellt. Das heißt, da gibt es natürlich die Möglichkeit, das Ganze zu beobachten über einen längeren Zeitraum und zu schauen, ob das stabil ist und die Patienten auch mit entsprechenden physiotherapeutischen Behandlungen und Beratung zu unterstützen. Die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Skoliose dann im weiteren Verlauf zunimmt und auch Symptome macht, ist natürlich relativ hoch, muss man schon ehrlicherweise sagen, sodass viele von diesen Patienten dann irgendwann mit 20, 25 dann doch operiert werden. Aber es gibt durchaus auch Patienten, die auch sehr viel Energie in die weiteren konservative Behandlung beziehungsweise in Sport und so weiter stecken, die stabile Befunde haben und keine Beschwerden. Und die kann man selbstverständlich auch weiter konservativ behandeln. Es gibt aber keine Therapieleitlinie, die uns da die Behandlung so strukturiert, wie es bei den Adoleszenten ist. Es ist wesentlich schwerer und es ist auch wesentlich schwerer, da tatsächlich eine suffiziente konservative Therapie zu erreichen, weil wir auch dann limitiert sind, was die Verordnung von Physiotherapie betrifft. Es gibt das Thema Erwachsenenkorsett, das bei einigen Patienten durchaus gute Erfolge erzielt, was aber von der Krankenkasse jetzt keine primäre Leistung ist, wobei das Erwachsenenkorsett natürlich auch anders getragen wird als das kindliche Korsett, also keine 18 Stunden am Tag, sondern eher so 3-4 Stunden am Tag. Ja, deshalb haben wir es mit der konservativen Therapie bei den Erwachsenen eben nicht ganz leicht. Auch aus ärztlicher Sicht, weil uns auch so ein bisschen die Ressourcen dafür fehlen, die konservative Therapie in ähnlicher Form weiterzuführen, wie es bei den Kindern gewesen ist.
Ein kurzer Einschub an dieser Stelle. Wenn es dir gerade so geht wie mir vor etlichen Jahren, dass du dich in deinem Erwachsenenalter so ein bisschen verloren fühlst und irgendwie das Gefühl hast, es gibt nicht so wirkliche Leitlinien und du weißt nicht, was du denn noch alles sinnvoll kombinieren kannst, probieren kannst etc., ja, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein zum nächsten Skoliosehilfe Online-Event am Sonntag, den 23. November. Das Ganze findet online statt und selbst wenn du keine Zeit hast, lohnt es sich, dass du dich darüber informierst, denn es gibt auch die Möglichkeit, eine 14-tägige Aufzeichnung hinzuzubuchen. Das heißt, du kannst dann erst 14 Tage Zeit, dir alles da in Ruhe nochmal anzusehen. Und unter anderem wird es bei diesem Event tatsächlich auch um das Thema Erwachsenenkorsett gehen. Ich kenne ja über 100 Betroffene, die den Weg bereits gehen, gehe den Weg selbst auch seit 3 Jahren und ja, werde mit dir in diesem Event alles teilen, was ich darüber weiß, inklusive meiner eigenen Fotos meines Rückens, was sich alles getan hat, inklusive Röntgenbilder und so weiter und so fort, sodass du auch wirklich mal einen Einblick hast, was denn überhaupt ein Erwachsenenkorsett ist. Denn ich habe schon manchmal den Eindruck, dass auch da sehr, sehr viel Verwirrung besteht und ganz viele Dinge einfach in einen Topf geworfen werden. Wenn du dich näher dazu informieren möchtest, findest du alle Informationen unten in den Shownotes, in der Beschreibung unter dieser Podcast-Folge.
Wie könnte man das eigentlich in Zukunft lösen? Weil ich frage mich immer, was würde denn helfen, um die Erwachsenenversorgung irgendwie auf ein neues Level zu heben oder vielleicht auch auf ein, sag ich mal, einheitliches Level?
Das ist eine gute Frage. Also bei der Erwachsenenversorgung ist es ja eben leider vorwiegend so, dass es darum geht, primär darum geht, ist das jemand, den man operiert oder den man nicht operiert? Das heißt, es geht eigentlich nur darum, gibt es eine Indikation zur Korrektur oder keine Korrekturindikation. Und da ist es auch so, dass die therapeutischen Studien deshalb extrem limitiert sind, weil automatisch die Schlussfolgerung ist, wenn das eine Indikation zur Operation ist, dass es dann auch operiert wird. Der Rest ist dann sozusagen Beobachtung der Natural History, also des natürlichen Verlaufs dieser Skoliose, wo man sich dann anschaut, was passiert, wenn man es eben nicht hat. Und die Möglichkeiten der konservativen Therapie werden relativ wenig untersucht. Also wenn Sie mal suchen in den einschlägigen Publikationsseiten von Journalen, wie viele Publikationen es zum Erwachsenenkorsett gibt, das sind einige wenige mit niedrigen Fallzahlen, aber diese Fallzahlen zeigen gar nicht so schlechte Ergebnisse, muss man sagen. Ja.
Ich finde es dann auch immer spannend. Also ich muss da gleich einhaken, weil ich liebe es, Skoliose-Studien zu lesen, weil ich selber auch Statistik studiert habe und habe mich da auch ein bisschen reingefuchst, weil ich selber ja Erwachsenen-Korsettträgerin bin und genau dieser Fall, den Sie beschrieben haben mit ich bin eigentlich in der OP-Indikation, gehe aber einen anderen Weg. Und das ist total spannend und auch, finde ich, ganz, ganz schwierig auch teilweise zu lesen, weil oftmals in den Studien, die ja auch eben international sind, also so viel im deutschsprachigen Raum gibt es ja leider dazu eben nicht, und dann natürlich nochmal diese Unterscheidung, Erwachsenenkorsett ist ja nicht gleich Erwachsenenkorsett und dann auch rauszulesen aus den Studien wirklich, okay, handelt es sich hier jetzt eben um ein Chinot-Korsett oder nur ein Rahmenstützkorsett etc., also das ist wirklich ein ganzen, interessantes Thema, sage ich mal.
Absolut. Genau, und da fehlt uns einfach die wissenschaftliche Evidenz zu sagen, okay, wir haben ein gutes konservatives Tool, das gut funktioniert bei Erwachsenen mit höheren Winkelgraden. Ja, also es gibt eben Es gibt eben ein paar Studien, die das unterstützen mit den erwachsenen Korsetten, aber das sind wirklich nicht viele und es sind unterschiedlichste Korsettbauweisen. Wobei das auch bei den Kindern so ist, dass die Studien alle mit unterschiedlichen Korsettbauweisen sind und da weiter keine einheitlichen Bauweisen sind. Wir wissen eben, dass das Erwachsenenkorsett einen Befund in gewisser Weise stabilisieren kann, wenn man die ergänzende, auch physiotherapeutische bzw. körperliche Ertüchtigung dazu macht und so weiter. Dann kann man die Beschwerden reduzieren. Trotzdem ist das Ergebnis, muss man auch ehrlicherweise sagen, mit Erwachsenenkorsett und Physiotherapie trotzdem noch in aller Regel nicht so gut wie das Ergebnis der Operation. Mhm. Weil wir bei diesen Patienten trotzdem noch ein höheres Schmerzniveau und ein höheres Niveau der Einschränkung haben, als bei den Patienten, die operiert sind, die ja dann praktisch eine vergleichbare Lebensqualität zur Normalbevölkerung haben. Allerdings natürlich mit dem Risiko einer Operation gehabt.
Jetzt haben Sie es schon mehrmals angesprochen, körperliche Ertüchtigung, Sport etc. Jetzt interessiert mich natürlich brennend, wie sehen Sie das? Wie wichtig ist es denn, dass Skoliose-Betroffene eben auch abseits von der Physiotherapie sich körperlich betätigen und der Mythos Schwimmen bei Skoliose oder einseitige Sportarten auch bei Skoliose etc. Sehen Sie da irgendwelche Einschränkungen, Präferenzen etc. oder ist da die große Spielwiese, sage ich mal, ganz offen?
Also natürlich wäre es mir am allerliebsten, wenn all meine Skoliose-Patienten Sportarten machen würden, die Rücken- und Skoliose-freundlich sind. Ja, das heißt, wenn die alle nur klettern und schwimmen würden und fünfmal die Woche ihre Schrottherapie machen. Ja, das wäre natürlich ein Traum. Das ist aber sehr, sehr weit weg von der Realität. Und wir haben leider mittlerweile eine Realität, wo wir in unseren Ambulanzen Patientinnen sehen und Patienten, die überwiegend keinen Sport machen. Ja, das heißt, die kommen zu mir und sind in keinem Sportverein. Die machen so leidlich ihren Schulsport und gar keinen Freizeitsport. Und wir wissen, dass diese Patienten einfach ein erheblich schlechteres Körpergefühl haben und erheblich schlechter auch letzten Endes die physiotherapeutischen andere Maßnahmen umsetzen können, weil ihnen die muskuläre Ansprache und Stabilität des Rumpfes fehlt. Ja, und diesen Patienten empfehle ich grundsätzlich einmal Sport zu machen, egal welcher das ist. Wenn die Tennis spielen wollen, dann sollen sie Tennis spielen, auch wenn es eine asymmetrische Sportart ist oder ein Kanufahren oder wie auch immer. Das spielt für mich erstmal keine große Rolle, weil dieser Effekt der asymmetrischen Sportart ist im Vergleich zu dem positiven Effekt der körperlichen Ertüchtigung so marginal, dass ich, wie gesagt, lieber irgendeinen Sport als keinen Sport. Mhm. Das Einzige, was ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, sind so Extremsportarten, dass man jetzt mit 100 Kilo Gewicht irgendwelche Reißen oder Drücken oder so irgendwas macht. Das ist für Skoliose-Patienten sicherlich nicht ideal, aber ansonsten sage ich denen eigentlich, sie dürfen alles machen und sollen alles machen, was ihnen Spaß macht. Es soll vor allem Spaß machen.
Ja, ich höre auch immer wieder von Betroffenen und ich kenne das nur zu gut auch aus meiner eigenen Vergangenheit, dass sie halt auch teilweise Angst haben, sich zu belasten. Weil da wird natürlich auch gleich der, völlig verständlich, ja, auch von den Eltern, oh, Skoliose, nein, du, nichts tragen und bloß nicht irgendwie belasten. Aber das ist ja dann so eine Art Abwärtsspirale, nicht? Ich belaste den Körper weniger, dadurch werden die Strukturen wieder schwächer und so weiter und so fort. Das heißt, was ich da jetzt auch so ein bisschen raushöre, ist ganz klar, ja, es ist wichtig, dass wir uns auch mit Skoliose belasten, natürlich mit ein bisschen, sage ich mal, Intelligenz dahinter, aber es ist schon wichtig, dass wir da keine Unterscheidung eigentlich machen jetzt zwischen einem gesunden Menschen, der jetzt sagt, okay, er kann alles machen und dem Skoliose-Betroffenen.
Unbedingt. Es ist ja eine große Aufgabe des Therapeuten oder des Arztes, dem Patienten trotz seiner Skoliose ein möglichst normales Leben zu gewähren oder zu ermöglichen. Und möglichst viele Einschränkungen, möglichst viel Stigmata von den Patienten wegzunehmen. Ja, das heißt, unabhängig jetzt von der Korsetttherapie versuche ich, den Patienten beizubringen, man sollte eigentlich sich im Alltag und in seinem eigenen Erleben und in seinem eigenen Umgehen nicht zu viel mit der Skoliose beschäftigen. Man muss an ihr arbeiten, man muss dagegen kämpfen und so weiter, aber man sollte keine Angst haben vor der Skoliose oder mit der Skoliose irgendetwas zu machen, sondern man sollte sein Leben, so gut es irgendwie geht, in normaler Art und Weise leben.
Mhm. Ja, jetzt haben Sie auch schon, ich bin noch gedanklich, auch einen Schritt noch kurz zurückgegangen, und zwar zum Klettern. Warum ist es denn, dass Sie Klettern so favorisieren und sagen, ja, das ist eine gute Sportart?
Das Klettern ist so, dass man beim Klettern an der Kletterwand ein unheimlich gutes Training der gesamten Rumpfmuskulatur hat, mit einem unfassbar guten Wahrnehmungstraining für die eigentliche Körperposition und die Ansprache der einzelnen Segmente des Rumpfes und des Körpers. Mhm. Und Kletterer haben im Allgemeinen eben ein sehr, sehr gutes Körperempfinden und sehr, sehr gute Körperkontrolle. Mhm. Und es gibt kaum eine Sportart, die man als Sportart so Spaß betreibt, die den Rumpf eben so allumfassend trainiert wie das Klettern. Mhm. Mit der Schrottherapie beispielsweise oder gezielten physiotherapeutischen Maßnahmen kriegen sie natürlich was Ähnliches hin, aber wer hat schon Spaß an Schrottherapie oder Physiotherapie? Ja, für die meisten ist das halt ein Muss und die quälen sich dahin, aber Klettern, das macht ihnen halt Freude und sie können dasselbe damit erreichen.
Mhm. Okay, also das heißt, ich höre schon heraus, natürlich diese, ich sage immer dazu, das Rumpfmuskelkorsett, das uns quasi die Wirbelsäule noch zusätzlich abstützt, das zu kräftigen macht durchaus Sinn. Was sagen Sie zum Thema Krafttraining bei Skoliose? Da habe ich mich ja so ein bisschen noch drauf spezialisiert, habe deswegen auch die Schrotfortbildung gemacht, neben den ganzen Trainerausbildungen. Da kann man natürlich auch richtig viel falsch machen. Das war immer meine Herausforderung. Ich habe nämlich die ganzen Trainer im Fitnesscenter gefragt und die hatten natürlich keinen Plan und waren eher so, na, sie müssen ja mir als Betroffene sagen, was ich tun darf und was nicht. Das war der ausschlaggebende Grund, warum ich die Ausbildungen gemacht habe. Aber jetzt mal vorausgesetzt, ja, dass man jetzt nicht einfach wild drauf lostrainiert und so, wie Sie vorher gesagt haben, ja, da mit irgendwelchen Schwungbewegungen viel Gewicht bewegt. Krafttraining im Fitnesscenter eine sinnvolle Ergänzung?
Jein. Das war ein klares Jein. Also bei einer relevanten Skoliose ist die Gefahr, dass man im Fitnessstudio, wenn man keine gute Anleitung hat, in die Skoliose hineintrainiert, natürlich relativ hoch.
Absolut. Mhm.
Und gerade wenn man viel mit Schweingewichten dann trainiert, ist es so, dass man damit die Asymmetrie natürlich mehr fördert als therapiert.
Mhm.
Und deshalb ist es im Fitnessstudio schon wichtig, dass man Trainer hat, die ein Auge auf einen haben und einen gut anleiten und dass da eine gewisse Kontrolle herrscht und auch klare Therapiepläne bestehen, die der Skoliose entgegenwirken und nicht umgekehrt.
Mhm.
Und da ist das Risiko natürlich schon relativ hoch, wenn man zu konventionellen Fitnessstudios geht, ja, die einen Monatsbeitrag von 9,90 Euro haben, wo man einen elektronisch erstellten Trainingsplan kriegt, da wird man wahrscheinlich diese Art von Kontrolle nicht haben.
Ja, absolut. Wenn
es ein gesundheitsorientiertes Fitnessstudio ist, wo man Trainer hat, die auch schon mal was von der Skoliose gehört haben, da kann es aber sinnvoll sein, dass man da hingeht und sein Training ergänzend da macht.
Absolut. Mm-hmm. Ja, ich rede auch immer dann davon, dass ich versuche, mit dem Krafttraining nicht eben in meine Skoliose reinzutrainieren, sondern wenn möglich sogar auch so schon mit ein paar Schrotkorrekturenprinzipien mich ein bisschen leicht entdrehe, aufrichte und in dieser Position dann versuche, meine Muskeln zu kräftigen und nicht eben auf, ja, einfach so drauf losziehen, sage ich mal, oder drücken oder was auch immer ich mache. Ja? Okay,
richtig.
Also das heißt, Sie sagen, wenn man das Thema Krafttraining angeht, dann sollte man sich wirklich gut überlegen, wie man das Ganze angeht und dass man sich auch die nötige Sicherheit ins Training holt.
Ganz genau.
Mhm. Okay. Ja, bevor wir jetzt so ein bisschen auch zum Thema OP kommen, denn damit, da möchte ich noch gerne drauf weiter einsteigen, haben wir auch zu den konservativen Therapiemaßnahmen ein paar Fragen aus der Scoli-Community gesammelt. Und zwar auf Instagram habe ich da ja wieder mal einen Aufruf gestartet. Danke an alle, die da ihre Frage noch eingemeldet haben. Und ich habe jetzt hier mal vielleicht auch noch passend zur idiopathischen Skoliose, auch mit der Diagnose und dem Kopfwinkel, da wurde eine detaillierte Frage dazu gestellt, was denn der Unterschied ist zwischen der Krümmungswinkelmessung nach Kopf und nach Stagnara?
Also der Unterschied zwischen der Krümmungswinkelmessung nach Kopp und nach Stagnara ist, dass die Kopp-Methode eigentlich beschrieben ist für die koronare Krümmung, also für die Abweichung zur Seite. Und die Krümmungswinkelmessung nach Stagnara, das ist eigentlich eine Messung, die der Thorakalkyphose vorbehalten ist. Das geht zwar auch nach dem Kopp-Prinzip, dass man von Deckplatte bis zur Grundplatte misst, aber Stagnara definiert seinen Winkel als Winkel zwischen TH4 und TH12 als Messung der thorakalen Kyphose. Und deshalb ist Stagnara ein sehr, sehr spezifischer Winkel an der Wirbelsäule.
Alles klar, und quasi nur relevant, wenn ich mir quasi dieses Wirbelsäulenröntgen von der Seite ansehe.
Ganz genau.
Mhm. Dann war noch eine Frage zum Sport, und zwar von einer Skoli, die eine thorakale Skoliose hat und auch sportlich sehr aktiv ist und sich jetzt überlegt, ja, darf ich da jetzt überhaupt, das ist jetzt 25 Grad nach Kopp, darf ich denn da überhaupt jetzt darauf hin trainieren, zum Beispiel den Spagat zu lernen?
Unbedingt.
Also, sehr schön. Eine eindeutige Antwort.
Hätte ich überhaupt gar keine Bedenken. Also gerne. Bei den Patienten, also ich nehme mal an, dass sie, wenn sie 25 Grad hat und Wachstum ist, vielleicht auch ein Korsett hat. Da sage ich den Kindern dann in aller Regel, sie dürfen gerne viel trainieren, egal was es ist, aber sie sollen nicht Stunden am Tag trainieren, damit sie ihr Korsett auch noch ausreichend lang tragen können. Aber das tun ja die wenigsten, Gott sei Dank.
Ja, genau. Also nur vielleicht für die Podcast-Hörerinnen, die Sportzeit zählt ja zur Korsett-Tragezeit hinzu, aber natürlich nur bis zu einem gewissen Grad und Maß. Das heißt, wenn man da jetzt 6 Stunden Sport am Tag macht und da sich dann überlegt, dass man 6 Stunden Korsettzeit spart, das geht natürlich nicht, das geht nicht ganz auf. Aber was sagen Sie so, was ist so drinnen am Tag, so 1-2 Stunden Sport?
Ja, auch 2-3 Stunden Sport sind drin.
Das okay.
Ist völlig in Ordnung.
Super, das ist vielleicht eine sehr, sehr gute Nachricht jetzt für viele, die gerade zuhören. Dann haben wir noch eine richtig, auch detaillierte Frage zu einem Einzelfall. Sie sagen bitte, inwieweit das natürlich möglich ist, das jetzt so zu beantworten. Es geht um eine idiopathische Skoliose, einem 13 Jahre alten Mädchen, hat noch keine Periode, hat ohne Korsett 44 Grad, mit Korsett 27 Grad. Ja, sie macht Physiotherapie, sie versucht es auch mit Eigenübungen zu Hause dann eben durchzusetzen und hat eben ihr Korsett, und da ist ja auch ganz klar, dass das natürlich wichtig ist, dass sie das trägt. Dennoch die Frage von der Familie, ja, welcher Verlauf ist denn da zu erwarten, und die Familie macht sich Sorgen, auch das höre ich ganz, ganz oft und kann ich sehr gut nachvollziehen, nicht genug zu tun.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Das Ausgangsproblem ist hier natürlich, dass die Patientin mit einer sehr, sehr hohen Krümmung schon in die Therapie startet. Ja, das heißt, wenn wir die Risikofaktoren für ein Scheitern der konservativen Therapie betrachten, ist es so, dass sie da 2 Risikofaktoren erfüllt, nämlich dass sie mit einem hohen Krümmungswinkel in die konservative Therapie startet und da sie noch keine Regelblutung hat, mutmaßlich auch noch relativ viel Wachstum hat. Das sind sehr häufig leider Skoliosen, die dann weiter voranschreiten, trotz der Korsetttherapie, und dann entsprechend häufig auch in Richtung operative Therapie sich entwickeln. Wenn man das verhindern will, ist es so, dass man das A und O bei dieser Patientin dann eine konsequente Korsetttherapie ist, und da hat sie offensichtlich eine gute Voraussetzung, weil wir eine Reduktion auf irgendwo 25 Grad oder was es war,
27, ja.
Dann ist es eigentlich ein gutes Ansprechen auf die Korsetttherapie, also ein gut korrigierendes Korsett, was wirklich dann schon mal eine gute Voraussetzung ist. Und damit hat man zumindest eine gute Chance, wenn man das an die 24 Stunden, 23 Stunden am Tag trägt, dass man den Befund stabil hält. Wenn man dann noch zusätzlich seine Schmotherapie macht und lernt, mit der Skoliose und mit dem Korsett umzugehen, dann hat man zumindest eine Chance, dass man das auf dem konservativen Wege hinkriegt. Die Endentscheidung, ob das so geklappt hat oder nicht, ist dann im Prinzip, wenn das Korsett irgendwann abtrainiert ist. Ja, das heißt, das sieht man erst tatsächlich in 3 Jahren ungefähr, wo man in etwa landet. Immer vorausgesetzt, dass es so also einer guten Verlaufskontrolle dennoch bleibt. Ja, das heißt, dass auch im Jahr noch der Winkel im Korsett stabil ist. Und viel mehr kann man aber leider nicht tun. Ja. Also mehr als das kann man leider nicht machen.
Okay, das heißt, der Allerwichtigste, da die Motivation auf diesem Weg nicht verlieren und von der Korsettzeit quasi schön hoch bleiben. Und Physiotherapie nicht vergessen.
Es gibt bei Kindern, die noch viel Restwachstum haben, eine hohe Ausgangskrümmung von Skoliose im Korsett und unter Korsetttherapie eine Krümmungsprogredienz haben, gibt es heutzutage eine operative Alternative. Das ist dieses Virtual Body Tethering, wo man mit so einem elastischen Band die Skoliose schon auch operativ korrigiert, aber in dem Bereich flexibel lässt. Und da sind solche jungen Patienten, die noch viel Restwachstum haben, Kandidaten dafür, wenn die konventionelle Korsetttherapie bei diesen Patienten hinschlägt.
Mhm. Okay. Jetzt kommen wir dann schon in die Richtung OP-Fragen und auch Operationstechniken. Wie haben sich denn diese Operationstechniken in den letzten Jahren, Jahrzehnten verändert? Auf der einen Seite natürlich haben wir diese klassische Versteifungsoperation, wo ja, ich sage jetzt mal am Papier, wenn man sich da als Betroffene vielleicht am Anfang einliest, man meinen möchte, ach, da hat sich ja gar nichts getan in den letzten Jahrzehnten, was ja, glaube ich, wenn man dann reinschaut, auch in die Operationstechniken, ganz ein anderes Bild dann zeigt. Auf der anderen Seite gibt es diese VBT-Methode. Können Sie uns da vielleicht kurz mitnehmen in Ihre OP-Welt?
Unbedingt. Also, was die Korrekturspondylolisthese betrifft, also die versteifende Operation, hat sich natürlich was getan, wobei das natürlich jetzt nicht die Riesenschritte sind, die sich in den letzten Jahren noch getan haben. Also so die größte Veränderung hat sich so in den 90er Jahren ergeben, als wir zunehmend primärstabile Systeme für die hintere Skoliosekorrektur entwickelt haben oder entwickelt wurden, basierend auf den Pedikelschrauben, also die Schrauben, die in die Wirbelkörper gedreht werden. Und das war so der Game Changer in der Skoliosechirurgie damals, weil es dann erstmals wirklich gut möglich war, primärstabile Implantate mit guter Korrektur zu verankern, auch von hinten. Diese Technik ist natürlich in den letzten Jahren erheblich verfeinert worden. Das heißt, da gibt es schon sehr, sehr viele Fortschritte in der Instrumentation. Einen großen Fortschritt hatten wir in den 2000ern, als Larry Lenke aus den USA seine Klassifikation für die adolescenten idiopathischen Skoliose vorgestellt hat, wo er unterschieden hat zwischen strukturellen Krümmungen und nicht strukturellen Krümmungen. Das heißt, wo er sehr genau beschrieben hat, welche der Krümmungen muss man jetzt mit einer Operation versorgen und welche richten sich von alleine auf, wenn man sie nicht operativ versorgt. Und das ist im Prinzip noch heute ein Klassifikationssystem, das wir verwenden und das uns sehr gut dabei hilft, die Operationsstrecke zu bestimmen. Und das wurde dann in den letzten Jahren und Jahrzehnten dann immer noch verfeinert, sodass man immer genauer letzten Endes jetzt einschätzen kann, wie lange und wie viele Wirbel wir eigentlich in die Instrumentation integrieren müssen. Dann sind die Implantate natürlich besser geworden. Wir haben mittlerweile Implantatsysteme, die die Derotation der Wirbelsäule besser machen. Dann ist es so, dass wir in den 90er und Anfang der 2000er noch wenig Acht und Wert aufgelegt haben, was das seitliche Profil der Patientinnen betraf. Die Skoliosen sind damals alle relativ flach geworden, was operationsbedingt war. Das heißt, die haben ihren Flachrücken, den sie sowieso schon von der Skoliose hatten, behalten. Und da wird heute viel, viel mehr Wert drauf gelegt, nicht nur Corona, also die Skoliose zu begradigen, sondern eben auch das natürliche Profil der Patienten wiederherzustellen, weil das die Lebensqualität und auch später die Wahrscheinlichkeit, dass man Anschlussverschleiß an die Skoliose bekommt, deutlich geringer hält. Also da hat sich auch diesbezüglich viel, viel getan, auch durch die Weiterentwicklung der Implantate. Und dann eben seit, ja, ich würde sagen, etwas über 10 Jahren, dieses Vertebral Bunny Tethering, das aus den USA letzten Endes nach Deutschland herübergeschwappt ist, wo wir zunehmend genauer sehen, welcher Kandidat ein guter Kandidat für dieses Tethering ist, bei dem ja nur ein flexibles PET-Band von der Seite, also von vorne letztlich am Wirbelkörper eingebracht wird, über Schrauben fixiert wird und dann gespannt wird, um die Skoliose so zu korrigieren. Das heißt, da werden keine Bewegungssegmente versteift. Die Voraussetzung aber für dieses Vertebral Body Tethering ist, dass man ein ausreichendes Restwachstum hat. Deshalb kommen auch die allermeisten Skoliose-Patienten für dieses Verfahren gar nicht in Frage, weil sie bei der Diagnosestellung bzw. bei der Indikationsstellung zur Operation eigentlich schon weitestgehend ausgewachsen sind oder zumindest nicht mehr ausreichend Restwachstum haben. Wenn man diese Patienten trotzdem mit einem Virtual Body Tethering operiert, was in der Vergangenheit durchaus gemacht worden ist, dann ist es so, dass diese Patienten ein sehr, sehr hohes Risiko haben, dass dieses Band dann im Verlauf reißt und die Skoliose wieder zunimmt und man sie nochmal operieren muss. Und da wissen wir inzwischen immer besser, welche Patienten ein guter Kandidat dafür sind und welche nicht. Und der große Peak, also wo sehr viele Virtual Body Tetherings gemacht worden sind, der ist, glaube ich, auch mittlerweile vorbei. Also es wird deutlich weniger wieder mit Tethering operiert. Weil dann klar ist, dass wenn man die Indikation falsch stellt, das Ergebnis letzten Endes nicht gut wird.
Mhm. Operieren Sie auch nach der VBT-Methode oder nur nach der, ich sage jetzt mal, klassischen Versteifungsoperation?
Also ich mache es schon auch, aber ehrlich gesagt extrem selten.
Mhm. Okay, weil auch einfach so wenige Betroffene dafür in Frage kommen.
Man findet wenige ideale Kandidaten und man muss schon sehr viele Augen sonst zudrücken, was die Indikationsbestellung betrifft. Und das mache ich nur sehr ungern. Wie gesagt, das Ergebnis dann schlecht wird. Deshalb nicht ideale Kandidaten operiere ich auch nicht mit den Methoden.
Mhm. Dann kam hier in der Community auch, ich hätte gesagt, ich mache da gleich mal weiter mit den Fragen, eine Frage zum Thema Schwangerschaft nach einer Skoliose-OP. Muss man da etwas Besonderes beachten? Geht das ganz normal, wie das halt einfach auch bei Nicht-Operierten ist? Oder gibt es da Unterschiede?
Also klassischerweise ist es so, dass bei Patientinnen, die eine adoleszente idiopathische Skoliose hatten und operiert sind, die ja nur maximal bis zur unteren Lendenwirbelsäule operiert sind. Das heißt, in der Regel bis zum vierten Lendenwirbel, nicht darüber hinaus. Bei diesen Patientinnen muss man sich eigentlich keine Gedanken machen, was die Schwangerschaft betrifft und keine Gedanken machen, was die natürliche Geburt betrifft. Eine Ausnahme sind Patientinnen, die aus welchen Gründen auch immer bis zum Becken operiert sind. Da ist es so, dass diese Patientinnen erstens mal keine Beckenkippung mehr hinkriegen, was für die Geburt relativ wichtig ist. Und zweitens mal durch die Schrauben im Becken, also diese Iliumschrauben, die seitlich ins Becken gehen, das Aufklappen des Beckens bei der Geburt erschwert ist. Und auch diese Patientinnen kriegen eben schlecht eine natürliche Geburt bei Skoliosen nach so einer Skoliose-Operation hin. Das ist aber die absolute Minderheit der Skoliose-Patientinnen. Das sind vorwiegend die Skoliose-Patientinnen, die dann irgendwann mit 30 oder 35 operiert worden sind, weil sie zusätzliche verschleißbedingte Veränderungen hatten. Oder es ist der seltene Fall einer kongenitalen, also angeborenen Skoliose, wo man bis ins Becken hinein operieren musste.
Mhm. Okay. Eine Frage noch, wenn ich mich jetzt wirklich für eine Operation entschieden habe, wie kann ich mich denn da bestmöglich darauf vorbereiten? Gibt es irgendwas, was ich tun kann?
Auf jeden Fall. Also das Erste, was wichtig ist, ist, dass man, wenn man sich entscheidet, ausreichend und ausreichend qualifizierte Meinungen einholt. Ja, also das Wichtigste, es geht schon mal los bei der Beratung zur Operation, dass man sich aus verschiedenen Richtungen anhört, ist es sinnvoll zu operieren, wie ist es sinnvoll zu operieren, welche Methode genau, welche Strecke genau, wie ist die Vorbehandlung in der jeweiligen Klinik, wie ist die Nachbehandlung in der jeweiligen Klinik. Und so weiter und so fort. Man muss ein gutes Gefühl dafür kriegen, ob man in diesem Zentrum, in dem man sich befindet, gut aufgehoben ist, ob das noch häufig gemacht wird, wie die Nachbetreuung sitzt. Bei der ganz konkreten Vorbereitung zur Operation ist es so, dass es wichtig ist, mit der bestmöglichen körperlichen Konstitution in die Operation hineinzugehen. Das heißt, auch da wieder sportliche Ertüchtigung, je besser die Kondition, je besser die muskuläre Kräftigung des muskulären Korsettes des Rumpfes, desto schneller wird man nach der Operation auf die Beine kommen. Und desto schneller wird sich der Körper auch an die neue Situation anpassen können. Es ist ja so, dass wir jetzt nicht die ganze Wirbelsäule gerade machen, sondern es bleiben Restkrümmungen erhalten, die der Patient letzten Endes lernen muss, aktiv zu korrigieren. Und mit einem guten Körpergefühl und einem guten Rumpfmuskulatur funktioniert das natürlich wesentlich einfacher, als wenn man das vorher nicht trainiert und geübt hat. Dann kann man sich noch viel, viel konkreter vorbereiten, indem man sich vorher, und das ist etwas, was in vielen Kliniken auch vorher schon mitgegeben wird, sich anschaut, wie mobilisiert man sich nach der Operation. Ja, das heißt, wie funktioniert en bloc aufstehen aus dem Bett? Wie kann ich meinen Kreislauf im Bett anregen, damit ich nach der Operation schneller aufstehen kann? Ist es sinnvoll, ergänzende Nahrungsmittel während der Operation, nach der Operation zu sich zu nehmen? Sprich, zum Beispiel ergänzende Proteine, was den Heilungsverlauf positiv begünstigt, Vitamin D, was Wundheilung und Heilungsverlauf positiv begünstigt. All diese Dinge, mit denen kann man sich vorher beschäftigen und damit das Ganze drumherum sozusagen optimieren. Insofern kann man sehr viel als Patient tun, um sich auf so eine Operation ganz konkret vorzubereiten.
Ja, sehr, sehr spannend. Und weil wir jetzt auch gerade auch um das Thema nach der Operation gesprochen haben, oftmals, ich weiß nicht, wie es Ihnen da in den Sprechstunden geht, gerade auch wenn sich jüngere Patientinnen ja um die OP einfach informieren, weil halt eben die Zahlen, die Kopfwinkel auch schon so vorangeschritten sind, dann habe ich oftmals das Gefühl, dass manchmal da die OP als so ein Allheilmittel angesehen wird, im Sinne von, wenn ich mich operieren lasse, dann ist dieses ganze Thema, es ist endlich vorbei, ich muss nie wieder an meinen Rücken denken, ich muss nie wieder irgendwelche Übungen machen, Sport machen, etc. Wie sehen Sie das? Wie wichtig ist es eigentlich denn auch für die ganzen Jahrzehnte, die dann natürlich kommen, trotzdem auch körperlich aktiv zu bleiben?
Also grundsätzlich erzähle ich meinen Patientinnen, die mit einem Operationswunsch für eine Skoliose zu mir kommen, dass sie ein Jahr nach der Operation ihre Skoliose vergessen können. Und das meine ich auch so. Damit meine ich aber nicht, dass sie ihren Rücken vergessen können, weil letzten Endes ist es für uns alle, unabhängig, ob wir eine Skoliose haben oder nicht, der Rücken ein riesengroßes Thema. Ja, wir haben eine Lebenszeitprävalenz für Rückenschmerzen, Rückenprobleme von ungefähr 80%. Das heißt, fast jeder von uns wird irgendwann mal Probleme und Beschwerden mit dem Rücken haben. Die Patientinnen, die operiert sind, haben natürlich dieselbe Lebenszeitprävalenz wie jemand, der nicht operiert ist, aber keine höhere. Aber trotzdem ist es wichtig, dass diese Patientinnen sich natürlich weiter damit beschäftigen, ihren Rücken zu kräftigen, sportlich aktiv zu bleiben und so weiter und so fort. Sie müssen es nur nicht mehr tun, als es jemand anderes auch tut.
Ja, okay. Vielen herzlichen Dank auch für die Klarstellung. Skoliose vergessen, aber die Wirbelsäule, den Rücken nicht vergessen. Ja, absolut. Ja, ich glaube, das ist ja oftmals dann natürlich diese Wunschvorstellung, weil so viel Fokus schon die ganze Zeit auf den Rücken geht, dass man dann dieses Thema wirklich ganz komplett
Ja.
ausklammern möchte. Ja, jetzt zum Abschluss. Aus Ihrer Sicht, was sind denn die
wichtigsten Fragen, die man in einem Arztgespräch als Betroffener oder auch als Elternteil stellen kann? Also ich drehe das immer sehr, sehr gerne um. was sind denn gute Fragen oder intelligente Fragen, wo sich denken, ach, das ist, das, oder das hat Sie vielleicht auch mal selbst überrascht, welche Frage da kam. Wenn Sie sich mal kurz reinversetzen quasi in einen Skoli, wenn Sie selbst Skoliose hätten.
Also die gemeinste Frage gegenüber dem Operateur ist natürlich immer, würden Sie sich damit auch operieren lassen? die der Operateur immer schlecht beantworten kann, weil das natürlich individuell immer sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber also gut zu fragen, es ist wirklich, und da sollten sich die Patientinnen und Patienten auch gar nicht zurücknehmen, wie oft wird das in der jeweiligen Einrichtung gemacht. Weil letztlich mit der Routine des Operateurs und des ganzen Teams drumherum steht und fällt letzten Endes nicht unbedingt der individuelle OP-Erfolg, aber insgesamt ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendeine Komplikation erleidet oder irgendein nicht gutes Ergebnis hat, ist natürlich insgesamt schon viel, viel geringer, wenn das dort, wo man ist, regelmäßig gemacht wird. Und deshalb ist es eine legitime Frage und eine wichtige Frage, wie oft wird es eigentlich gemacht und wie gut kennen sich die damit aus? Und ansonsten ist es immer wichtig zu fragen, welche Technik benutzt wird zur OP, dass man ganz konkret fragt, von wo bis wo werde ich eigentlich versteift, was bleibt frei und ist es notwendig, so viel zu versteifen oder kann man möglicherweise Segmente sparen, weil Beweglichkeit gerade an der Lendenwirbelsäule schon ein wichtiger Faktor ist. Es ist auch immer nicht in Stein gemeißelt, wie langstrittig das ist. Das beste Beispiel sind die Lenki-Typ-1-Skoliosen, die klassische thoraco-rechtskonvexe Skoliose, die eine ausgeprägte Nebenkrümmung einer Lendenwirbelsäule haben. Da ist manchmal der natürliche Reflex des Operateurs, die Lendenwirbelsäulenkrümmung mit zu operieren, weil sie einfach schon recht ausgeprägt ist, aber doch noch Potenzial hat, sich selber aufzurichten. Und da kann man auch mit seinem Operateur gut mal in die Diskussion gehen, ob man nicht als Patient das Risiko auf sich nehmen will, die Beweglichkeit dort zu erhalten und eine selektive Operation nur der Brustwirbelsäule zu machen und zu versuchen, damit die Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule zu sparen.
Mit natürlich dann auch, sage ich mal, dem Risiko, dass man, wenn das dann nicht klappt, dann einfach nochmal operieren gehen muss und halt dann die Lendenwirbelsäule nochmal mitnimmt.
Ganz genau. Das Risiko besteht oder dass einfach auch ein kosmetisch unzufriedenstellendes Ergebnis dabei herauskommt, weil es dann sein kann, wenn sich die Lendenwirbelsäule nicht aufrichtet, dass der Rumpf zu einer Seite abweicht, das dann natürlich auch nicht schön aussieht und das dann eben auch so etwas dann dazu führen kann, dass man später nochmal die Lendenwirbelsäule sekundär versteift.
Ich verstehe. Okay. Vielen Dank für die Ideen, für die Fragen. Ich denke, dass sich viele auch nicht trauen, manche Fragen zu stellen oder halt eben genauso, wie Sie jetzt meinten, mit vielleicht eben auch da mal zu widersprechen oder einfach in Frage oder zur Diskussion einfach zu stellen, hey, muss das wirklich so sein? Ein paar Chirurgen oder Sie zumindest da offen gegenüber sind, auch wenn da wirklich, sage ich jetzt mal, Vorschläge oder Engagement oder Fragen von den Patienten da sind.
Absolut. Ich schätze das sehr, wenn Patienten sehr viele Fragen haben, weil man dann weiß, dass die Patienten sich sehr, sehr viel mit ihrer Skoliose und mit der Operation auseinandergesetzt haben. Und die wissen immer in der Regel sehr gut, worauf sie sich dann einlassen. Und bei diesen Patienten wird in aller Regel dann auch das Ergebnis besser, weil man sicher sein kann, dass die hinterher genauso weiterarbeiten an ihrer Skoliose und das ist einfach sehr, sehr begünstigend für das Ergebnis später, wenn die Patienten sehr großes Engagement und sehr großes Wissen über ihre Skoliose haben.
Ja, selber auch zur Expertin der eigenen Skoliose zu werden, das ist auch ganz ein genau. Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Okay. Ja, Herr Dr. Platz, vielen lieben Dank, dass Sie uns in dieser Podcast-Folge so viele Informationen mit an die Hand gegeben haben. Es hat mir riesigen Spaß bereitet und wir werden ja auch noch eine Podcast-Folge gemeinsam aufnehmen. Da freue ich mich schon darauf. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.